Borussia Dortmund, du bist unser Leben. Borussia Dortmund, du nur ganz allein. Borussia Dortmund, hast uns so viel gegeben. Wir sind dir treu und werden's immer sein.
Willkommen bei der Ausgabe Nummer 60 von Borussia Dortmund Fanclub London Podcast oder wie wir jetzt mittlerweile heißen, Dortmund Fanclub London Podcast. Eine besondere Ausgabe mit ein großartiger deutscher Fußballer. Und bevor ich es vergesse, time flies when we're having fun. Und natürlich werden wir viel Spaß haben heute in der Ausgabe mit einem Spieler von der deutschen Nationalmannschaft, von Sunderland, von Bayern München, Hertha BSC und wie konnte ich es vergessen, natürlich BVB Borussia aus Dortmund. So, Thomas Helmer, Menschenskinder, dass ich dich mal in der Sendung habe, da freue ich mich richtig. Wie geht's dir?
Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Mir geht's sehr gut. Und dir? Alles okay?
Ja, ich bin geehrt. Ich freue mich aufrichtig. Ja. Und es ist toll, das Gespräch führen zu dürfen und was für eine Karriere und da gibt's viel zu erzählen. Aber natürlich müssen wir uns auch unbedingt über den Klassiker unterhalten und wie es weitergeht mit Borussia Dortmund und deren Meisterschaftsambitionen. Und ich denke mal, aber fangen wir mit deiner Karriere an. Ein kurzer Intro dazu. Du hast bis 2000 warst du Profifußballer, hast deine Anfänge bei Arminia Bielefeld gehabt. Ich glaube davor bei Salzufeln, wenn ich mich nicht irre, Ostwestfalen. Mhm. Ich war sogar im Ostwestfalen und zwar in Schloss Holte Stückenbrock. Ja, war ich ja. Sogar. Habe ich einen Freund besucht, ja. Der dort gearbeitet hat. Sag dir bitte.
Du hast in Stukenbrock Weiberfass nach Karneval gefeiert, weil dafür war es bekannt.
Safari Park gab es ja auch da in der Nähe.
Richtig. Aber das war nicht der Karneval, nicht verwechseln. Ne?
Richtig. Und der legendäre Kutte, Günter Kutowski, den ihr auch den Präsidenten genannt habt, der hat ja auch bei TuS Schloss Neuhaus in Paderborn gespielt, ne?
Richtig, genau, ja. Günther hat dort gespielt.
Hm? Wie kam dir dazu, den Günther Kutowski Präsident zu nennen? Wollte ich nur kurz fragen.
Nee, wir haben einen Club gegründet, so Lions Club, aber nicht den richtigen Lions Club, sondern mit AI geschrieben, also Amateurclub, so weißt du, Lions Club. Und da war meine Gruppe und da war erst Nobby Dickel Präsident. Dann haben wir den abgewählt, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat und dann haben wir Günther gewählt. Und deswegen heißt er Präsident.
Stark. Okay, also noch zu deinem Werdegang, wie gesagt, aus Ostwestfalen. Und du hast dann bei Arminia Bielefeld gespielt, bist dann zu Borussia Dortmund gewechselt, hast danach dann, ich glaube, 6 Jahre beim BVB gespielt, im Westfalenstadion. Mhm. Aber es waren die Ecken ja noch offen, wenn ich mich recht erinnere, 54.000 Fassungsvermögen. Hat der Wind richtig reingepfiffen, auch für uns Fans. Ich hatte damals eine Dauerkarte. Und dann bist du leider Gottes für eine Riesenablöse bist du dann zum FC Bayern München, wo deine Karriere erstmal richtig steil nach oben ging und du dann mehrere Meisterschaften, sogar den UEFA Cup geholt hast. Und hast danach bist du dann nach England gewechselt und hast unter Peter Reid dann bei Sunderland gespielt in den Nordosten Englands, den Black Cats und zum Schluss, zum allerletzt dann noch bei Hertha BSC Berlin in die deutsche Hauptstadt. So, habe ich das jetzt ungefähr richtig?
Du hast es sehr gut beschrieben, sehr gut erklärt. Ich war bei Sunderland allerdings bei den Black Cats unter Vertrag und wurde dann nochmal ausgeliehen in der Zeit, als ich unter Vertrag war, zu Hertha BSC. Weil die hatten keine Verteidiger mehr und die haben Champions League gespielt. Und Dieter Hoeneß hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich nochmal Champions League spielen wollte. Habe ich gesagt, ja, das ist nicht so schlecht.
Stark. Dieter Hoeneß war natürlich ein super Bayern-Spieler und spielte selber auch bei Hertha BSC, wurde dann später Manager bei Hertha. Und sein Bruder Uli war natürlich der große Mann bei FC Bayern München, zu dem wir kommen werden. Bevor es losgeht mit deiner Karriere, was mich wirklich brennend interessiert, sind deine ersten Eindrücke zum Klassiker, zu Borussia Dortmund. Also ich denke, du hast ein Spiel mehr für BVB gemacht als für FC Bayern. Aber ich denke, so etwas, ein bisschen wird ja auch noch am FC Bayern hängen, ist natürlich der Rekordmeister, ein Riesenclub in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir so ein Spiel anguckst und mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Kann man das so ungefähr so aus so sagen?
Ich werde ja immer gefragt, wie ich dann tippe am Schluss, wenn das Spiel ansteht. Ich habe immer 2-2 getippt. Das war im Hinspiel habe ich recht gehabt, das erste Mal. Aber da siehst du ja, dass meine Sympathien eigentlich mal gleich verteilt sind. Und diesmal habe ich mir allerdings gewünscht, dass der BVB gewinnt. Weil es erstmal eine Riesenchance war aus meiner Sicht und damit eben die Meisterschaft auch mal nicht nur spannend bleibt, dann hätte BVB, glaube ich, sehr gute Chancen gehabt, da deutscher Meister zu werden dieses Jahr. Jetzt muss ich sagen, ist es wieder, ja, wenn du das Spiel ganz einfach beschreiben willst, in München, wie immer.
Ja, es hat mich sehr daran erinnert, unter Peter Bosch, ich glaube, es war vor drei oder vier Jahren, wo sie eine 6-0 Klatsche abbekommen haben. Ich habe wirklich Schlimmes befürchtet, als es 3-0 nach 20 Minuten stand.
Ich glaube, das haben wir alle befürchtet, ne?
Ja. Aber deiner Meinung nach, wie groß ist die Lücke zwischen die Qualität von Borussia Dortmund momentan und das von FC Bayern München? Weil ich glaube, unter Julian Nagelsmann hätten wir eine Chance gehabt. Aber in England sagen wir immer, wenn der neue Trainer kommt, gibt es immer so ein Bonus, ne? Dass es die Mannschaft einfach motiviert, dann sind die wieder etwas, also die sahen richtig gut trainiert aus und sahen richtig die Ambition, das Disziplin, sie waren richtig scharf gemacht von Tuchel, der hat die richtig bereit gemacht für das Spiel, würde ich sagen. Ne?
Also gut trainiert waren sie vorher auch, das nicht, du meinst diesen Push, den es dann gegeben hat. Das ist beim Trainerwechsel übrigens immer so, das war zu meiner Zeit auch so, jeder Spieler versucht sich wieder zu beweisen, dem neuen Trainer sich zu zeigen. Außerdem war das natürlich ein typisches Spiel für die Bayern. Die sind es nicht gewohnt, Zweiter zu sein. Sie sind unter Druck und können damit gut umgehen. Sie mussten das Spiel gewinnen. Und da ist es natürlich dann für den Gegner immer sehr, sehr schwer. Allerdings, du hast mich gefragt, ich meine, der Qualitätsunterschied war ganz deutlich zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wen Bayern München alles einwechseln kann. Weißt du, wenn es nicht so läuft. Ne? Und dann im Vergleich zu Borussia Dortmund muss man sagen, ist da ein gewaltiger Unterschied einfach noch.
Ja, genau, absolut goldrichtig, ja. Welche Positionen ist Borussia Dortmund besonders benachteiligt, würdest du sagen, momentan? Also für mich seit viele Jahre sehe ich das defensive Mittelfeld. Wir haben uns vorher über Martin Kreh unterhalten. Du wärst auch ein Beispiel davon, warst eigentlich Verteidiger, konntest aber auch im defensiven Mittelfeld spielen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und ich glaube, dass Emre Can eigentlich, der hat leider Gottes sehr früh eine gelbe Karte bekommen. Das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber mein Gefühl ist, dass defensive Mittelfeld schon seit Jahren ein Problem ist bei Borussia Dortmund, weil das, wie man in Englisch sagt, pivotal ist. Das ist äußerst wichtig, dass man vom defensiven Mittelfeld auch sowohl keinen Druck nicht zu sehr auf den Verteidiger, aber gleichzeitig auch, dass man ganz schnell dieses Umschaltspiel nach vorne. Und das geht halt viel über den Mittelfeld. Und ich fühle, dass natürlich haben wir mit Jude Bellingham einer der besten Spieler überhaupt momentan im Mittelfeld, aber andererseits fehlt, wie gesagt, es ist nicht robust genug im Mittelfeld, meiner Meinung nach. Und deswegen gerade zu der Zeit, wo Roman Bürki noch im Tor war, war wahnsinnig viel Druck immer. Und jetzt steht das besser mit Schlotterbeck und Süle. Aber gleichzeitig auch, wenn die Jungs nicht drin sind und Riasson hat eben einen schlechten Tag gehabt, dann war einfach der Druck zu viel, finde ich. Aber diese Probleme entstehen für mich im defensiven Mittelfeld. Ich würde sagen, dass ein Spieler wie Benzebaini, den Borussia Dortmund angeblich heute geholt hat, aus Borussia Mönchengladbach, ist noch nicht bestätigt. Das ist genau der Richtige. Wenn sie dann, weil sie damit dann auf Rafa Guerreiro dann verzichten kann und der kann dann mehr ins Mittelfeld vorrücken, ne? Aber sie haben so wahnsinnig klasse Spieler gehabt über die Jahre, wie zum Beispiel ein Hakimi, aber auch weiter vorne natürlich ein Jadon Sancho. Und das Problem ist, dass Borussia Dortmund einfach immer wieder die besten Spieler abgeben müssen, weil sie halt die Gehälter nicht bezahlen können, die einen PSG, einen FC Bayern oder ein Manchester United zahlt. Siehst du auch diese Probleme im defensiven Mittelfeld oder welche Positionen, findest du, ist Borussia Dortmund noch nicht auf diesem Meisterlevel ausgestattet?
Ich glaube, dass sie das ganz gut gemacht haben defensiv. Da haben sie mir in der Hinrunde zum Beispiel nicht gut gefallen. Das muss man sagen. Also ich finde diesen Verbund mit Schlotterbeck, Süle und Emre Can davor eigentlich defensiv ganz gut, weil Emre Can ist intelligent. Er war bisher mit der beste Spieler, weil er sich hat entweder hinter die Abwehr fallen lassen oder davor. Aber ich gebe dir insofern recht, er ist natürlich eher der Zerstörertyp, weißt du, und er ist nicht der Aufbauspieler, der dann schnell umschaltet. Das kann er mal, aber er ist mehr auf Sicherheit bedacht. Da fehlt ihm eigentlich jemand an der Seite. Bellingham sehe ich schon wieder weiter vorne. Eigentlich fehlt einer dazwischen, genau was du gesagt hast. Dazu kommt, dass die Außenposition, also Wolf macht das ja auch toll, aber nach vorne macht er es toll und ist defensiv auch nicht stark. So, Guerreiro hast du angesprochen, auch für mich offensiv sehr gut. Defensiv? Nein. Und dann hast du schon, dann hast du einen Marco Reus noch da, ganz vorne, der in solchen Spielen einfach nicht zu sehen ist. Ne? Dann hast du schon fast drei Spieler, die dir wegbrechen. Das gegen Bayern München ist einfach nicht aufzufangen, dann mit den schnellen Leuten, wenn du Sané hast, Coman, die über die Außen kommen, da kriegt dann Borussia eben diese Probleme. Und ich glaube, dass sie da, du hast vollkommen recht, auch im defensiven Mittelfeld brauchen sie sicherlich einen starken Mann, weil man konnte erst nicht erwarten, dass Emre Can so gut wieder funktioniert. Und was ist, wenn er mal ausfällt oder so? Dann sehe ich da keinen. Dann sind sie da, haben sie da ein Riesenloch und das können sie nicht auffangen. Also da müssen sie was tun. Das Schicksal von Borussia Dortmund ist natürlich auch, weil sie börsennotiert sind, sie müssen dann halt einen Bellingham leider wohl wieder verkaufen. Ja, sie holen sehr, sehr, sehr gute Spieler. Mit Sancho hast du auch einen angesprochen. Sie entdecken diese Jungs, sie fördern sie. Sie werden auch besser in Dortmund, aber sie können sie dann eben nicht halten, weil andere Vereine mehr bieten.
Und sehr gut zusammengefasst. Danke, Thomas. Du bist natürlich auch Moderator oder gewesen die letzten 6 Jahre von Doppelpass, einer der bekanntesten Fußballsendungen in Deutschland, für die jetzt zuhören, die nicht oft deutsches Fernsehen gucken. Du bist das natürlich sehr gewohnt, Fußball zu analysieren, auch natürlich mit den besonderen Gästen der Bundesliga, ehemalige Spieler, aber auch aktuelle Spieler und Trainer und so weiter. Ich gucke das ab und zu im YouTube, wenn das mal ausgestrahlt wird. Welche Spieler könntest du dir vorstellen bei Borussia Dortmund, der eben dort reinpassen würde im Mittelfeld? Also was ist das, was momentan fehlt? Welche Spieler? Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt ist momentan im Gespräch.
Genau, den hätte ich jetzt auch erwähnt. Ich glaube, dass er gezeigt hat, wie gut er ist bei Eintracht Frankfurt. Und meines Wissens ist er auch ablösefrei. Also ein Spieler, den Borussia Dortmund sich auch leisten könnte, sage ich mal. Also deswegen, Benzibaini, den du angesprochen hast, Kamada, so, dann hast du schon mal wieder zwei, glaube ich, sehr gute Spieler, die es zumindest in der Bundesliga schon gezeigt haben.
Super. Gibt es sonst einen Spieler, den du dir gut vorstellen könntest bei Borussia Dortmund, der diese Lücke füllen könnte? Ich finde auch, es gibt ein Problem ganz vorne, dass der Sebastian Haller nichts von den Flanken bekommt. Ich kann mich gut erinnern, zu deinen Anfangszeiten war noch der Lolo da, der Lothar Huber. Das ist natürlich schon lange her, aber der Lolo hatte wirklich diese tolle Eigenschaft, diese Bananenflanken zu schießen, ein bisschen wie der Manny Kals, ne? Und ich glaube, das fehlt den Sebastian Haller sehr, weil er auch kopfballstark ist und momentan bekommt er nichts über die Flanken momentan nach vorne. Also das ist auch ein Problem. Dortmund, wie du sagtest, sah vorne nicht scharf aus. Marco Reus ist leider Gottes total untergegangen. Und Sebastian Haller hat auch wenig Eindruck gemacht. Mir hat besonders gut gefallen das Tor von Daniel Malen, weil er eine wahnsinnig schwierige Zeit hat bei Borussia Dortmund, wird zum Teil gar nicht wirklich ja, findet seinen Durchbruch nicht. Ich glaube, er hat unter 5 Tore bisher für Borussia Dortmund und das ist wenig für einen 25-Millionen-Mann, weil wie wir wissen, natürlich ist 25 Millionen für Borussia Dortmund, damit ist er unter den Top 5 teuersten Spieler überhaupt mit einem Mats Hummels zusammen und einem Karim Adeyemi, von denen ich übrigens sehr, sehr viel halte, den Karim Adeyemi. Aber wie siehst du das dann, sage ich mal, den Angriff? Weil Borussia Dortmund hat wirklich, sie sahen etwas sehr eingeschüchtert aus. Sie sahen, sie haben wirklich nicht viel Mut schöpfen können und sie haben nicht wirklich sich durchsetzen können, und zwar auf keinster Weise. Und Borussia und Bayern München war einfach vom Publikum, es waren mehrere Freunde von mir im Publikum, unter anderem unser gemeinsamer Bekannter Steffen Karl auch, war auch da, der Eisen.
Mhm. Und ich weiß, ich habe Karten besorgt.
Ja, stark. Danke. Danke auch dafür. Ich freue mich, dass FC Bayern euch Karten gibt.
Ja, genau.
Genau. Ist nicht immer gesagt. Also in Dortmund, ich weiß, dein ehemaliger Kollege Radu, also der sagt auch öfter hier, Mensch, Ben, organisier mir eine Karte mal, ne?
Ja, aber um deine Frage zu beantworten oder so, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Adeyemi nicht dabei, Moukoko nicht dabei, schon mal zwei Ausfälle. Brandt aus einer Verletzung, weißt du auch, der zuletzt top war. Das kann Dortmund nicht so leicht verkraften, wenn da drei wegbrechen. Dazu Allaire, den du angesprochen hast, der immer noch nach seiner schweren Erkrankung auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen nach Form ringt und ja, und die Bälle braucht, die du gerade angesprochen hast. Und da ist aber mit Brandt zum Beispiel ein Vorbereiter nicht mehr da. Ne? Also, und ich sehe sonst keinen, wie du sagst, wie Lothar Huber. Lothar war wirklich wie Manny Karls, muss ich sagen. Im Training hat er auch immer Flanken reingeschlagen als Co-Trainer dann. Da brauchtest du nur den Kopf hinhalten, dann war halt drin. Ne? Mehr musstest du nicht machen. Das lag an der Flanke, nicht an meinem Kopf oder an den Köpfen der anderen. Also das fehlt Borussia sicherlich, das muss man sagen. Wenn man einen, und sie haben mit Allaire, mit Modest, eigentlich auch vom Typ her, meine ich, nur einen Mittelstürmer, einen Neuner wieder so. Ne? Das sind aber die Spieler, die eben von außen auch gefüttert werden müssen. Und wenn sie das nicht bekommen, dann sehen sie halt schlecht aus. Sie sind jetzt nicht diejenigen, die sich im Ball nehmen, also dreimal ausspielen und dann das Tor erzielen.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich sehe das auch so. Ich glaube, mit Adeyemi haben sie in Zukunft einen Stürmer der Zukunft. Er ist es gab eine von ESPN in den Vereinigten Staaten, der beste Webseite für Fußball, für Soccer, wie sie in den USA sagen, gab es jetzt einen Bericht gestern, die Top 39 beste Spieler unter 21 in der Welt. Und davon war Karim Adeyemi einer davon und Jude Bellingham war an erster Stelle. Also mit Jude Bellingham hat Borussia Dortmund wirklich ein absolutes Juwel. Und ich freue mich auch sehr für Jude, weil ist einfach ein bodenständiger und geradliniger Typ und gefällt mir, wie er sein Metier nachgeht. Ja. Und ich glaube, dass auch du, dass du wurdest immer sehr geschätzt in Dortmund, weil auch du sehr bodenständig gewirkt hast und auch deine Arbeit, deine Leistung gemacht hast für Schwarz-Gelb. Und das wird auch nach wie vor sehr geschätzt in Dortmund.
Das ist einfach so, ganz, ist eigentlich relativ einfach, also nicht einfach, aber wenn die Dortmund-Fans das Gefühl haben, unten auf dem Rasen, du versuchst alles, ne? Du gibst alles, weißt du, auch für Schwarz-Gelb, dann verzeihen sie auch, wenn du Fehler machst, ja? Aber wenn sie wollen nur merken, dass du es versuchst, ne? Und diesen unbedingten Willen zeigst. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt von jedem Spieler.
Ich finde auch, und gerade weil Dortmund eine wirtschaftsschwache Region ist, wo man weiß, im Dortmunder Norden zum Beispiel, gibt es auch Menschen, denen es wirklich nicht gut geht finanziell. Und diese Leute halten besonders stark zu Borussia Dortmund. Und für die ist das schon... Ja, wenn ein Dortmund-Spieler mehrere Millionen pro Saison verdient, wie einen Marco Reus 15 Millionen pro Saison, ein Dortmunder Junge dort aufgewachsen bei der Eintracht in Dortmund, dann ist das natürlich auch bedeutend und wichtig, dass sie sich reißen für Schwarz-Gelb. Mhm. Und Connection zwischen BVB und die Stadt Dortmund ist unheimlich intensiv. Also die leben das richtig. Ne?
Ja.
Genau. Kurz bevor wir zu deinem Werdegang kommen, welche Spieler könntest du dir sonst vorstellen, die möglicherweise bei Borussia Dortmund reinpassen würden momentan? Ich habe Gregor Kobel sehr, sehr, sehr schwach gesehen. Ich hätte lieber den Alexander Meyer gesehen. Ich glaube, das war ein Experiment, was schiefgegangen ist. von dem Trainer Edin Terzic, da kommen wir auch kurz zu. Aber Greg ist wirklich ein absoluter Fang, ein Mann für mich beständig wie der Roman Weidenfeller damals. Vielleicht nicht ganz einen Stoffel, also Klos, aber schon ein wirklich super Torwart mit den Dortmund, ich glaube, unter 5 Millionen oder waren es 8 Millionen, also wirklich ein absoluter Fang gemacht haben. Man kann ihnen das verzeihen, wenn das mal schiefgegangen ist. Ihm fehlte einfach die Spielpraxis, war einen Monat raus. Und ich hätte ehrlich gesagt den Alexander Meyer einfach drin gelassen oder hätte den nachher eingewechselt, nachdem es 0-3 stand, weil man einfach gemerkt hat, Greg hat heute wirklich einen schlechten Tag. Und ich muss sagen, ich habe ihn noch nie so gesehen, also mit so viele Fehler in einem Spiel. Ne? Also da waren wirklich die Nerven im Spiel. Greg ist momentan im Gespräch bei Chelsea, wie natürlich fast jeder guter deutsche Spieler in der Bundesliga leider.
Ja, genau.
Ja. Kommentar kurz zum Torwart
von dir. Ja, bis vor seiner Verletzung war er der Beste in der Bundesliga, ne? Der Konstanteste. Also das sagt, glaube ich, alles aus und hat einen großen Anteil daran, dass Dortmund ja jetzt auch so gut dagestanden hat. Aber ich meine, aber wie du sagst, der Meier hat es genauso gut gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen für Borussia Dortmund. Ich habe da eigentlich auf der Position zwei Top-Torhüter. Ne? Wenn die beide in Form sind, dann kann ich jeden von den beiden bedenkenlos spielen lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also auf der Position sehe ich bei Dortmund überhaupt keinen Bedarf. Die sind beide gut.
Ja, genau. Und bedenke auch, interessant ist auch Marcel Lotka, der letzte Saison bei deinem ehemaligen Club Hertha BSC den super Eindruck gemacht hat, der jetzt für Borussia Dortmund 2 bei den Amas wirkt und auch schon einen sehr guten Eindruck macht, auch bei der polnischen U21-Nationalmannschaft. Also in diesem Sinne hat Dortmund wieder mal richtig starken Griff gehabt mit den Torhüterpositionen. In dieser Sendung hatten wir schon Interviews mit Rolf Meier gemacht.
Ja.
Mit Horst Bertram, mit Eike Immel und so weiter. Also wirklich schön, eine andere große Borussia Dortmund-Spieler wie dich auch zu haben in der Sendung. So, Thomas, kommen wir zu deinem Werdegang. Ja, machen wir es ganz einfach. Bist ein westfälischer Junge, kann man einfach sagen. Ne?
Bin ich, ja. Bin in einer Kurstadt aufgewachsen, in Bad Salzuflen. Du hast es eben mal erwähnt, da habe ich meine ganze Jugend gespielt. Kreisliga A, wirklich unterste Liga, nie eine Auswahl gespielt. Und dann bin ich in die Senioren gekommen und wollte eigentlich aufhören mit Fußball. Weil alle meine Kumpels haben aufgehört, haben irgendeinen Job gehabt oder eine Freundin, je nachdem, was sie bevorzugt haben. Und dann wurde ich von meinem damaligen Präsidenten bei Bad Salzuflen überredet. Der hat mir damals 500 D-Mark geboten und zwei Paar Fußballschuhe. Da habe ich gesagt, dann versuche ich nochmal weiterzuspielen. Und dann habe ich ein Jahr Senioren, wie es heißt, also bei den Großen mitgespielt, Landesliga, das war, glaube ich, 5. oder 6. Liga damals. Und hatte Glück, dass die zweite Mannschaft, die Amateure von Arminia Bielefeld, auch in der Gruppe waren, also in unserer Gruppe. Und wir mussten zweimal gegen die spielen. Und damals war der Cheftrainer von Arminia Bielefeld der Profis und Gerd Roggensack. Und sein Sohn...
Ja, Gerd Roggensack, ja.
Und sein Sohn hat bei der zweiten Mannschaft, der hat mal gependelt zwischen Profis und der zweiten Mannschaft. Und der hat dann gegen mich oder gegen uns zweimal gespielt. Und natürlich hat der Vater zugeguckt, wenn der Sohn spielt. Und dann hat er mich gesehen und hat er gesagt, ob ich nicht mal zu Arminia kommen wollte. Da habe ich gesagt, nee, ich muss mein Abitur machen, ich habe keinen Bock. So. Und dann hat mein Vater irgendwann für mich den Vertrag unterschrieben. Da war ich eigentlich im Urlaub mit meinen Kumpels.
Super. Und ja, schon eine starke Geschichte. Also es war wirklich nicht geplant. Du hattest erst überlegt, was wolltest du denn beruflich machen?
Ich wollte eigentlich Lehrer werden, aber dann haben sie gesagt, es gibt bald so viele Lehrer, mach das bloß nicht. Dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann kam schon irgendwie Arminia Bielefeld, so mit Schule und so ein bisschen Profi sein. Und dann kam die Bundeswehr. Zu meiner Zeit musste man noch zur Bundeswehr. Und dann bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. Hab gedacht, da habe ich auch noch mal Zeit, anderthalb Jahre zu überlegen, was ich dann mache.
Und ich glaube, bei der Bundeswehr, wenn ich mich nicht irre, warst du sogar mit einem sehr prominenten Fußballer, ne? Ich glaube, wer war das nochmal? Icke Hässler oder so? Oder wer war das nochmal? Icke Hässler, genau.
Ich war mit Icke. Ja, weil das war damals alphabetisch, waren die Zimmer angeordnet, weißt du? Helmer, Hässler, ja. Ja. Also beide mit H und relativ nah beieinander. Und ich war mit Icke auf einem Zimmer, ja. Und wir haben damals, das war 86, weiß ich noch, da war die WM in Mexiko, falls du dich daran erinnerst.
Ja, natürlich. Ja. Ich bin alt genug, ja.
Ja,
und die Spiele waren Hand of God, Hand of God, Maradona gegen England. Das hat uns wirklich wehgetan gegen Peter Shilton, der große Peter Shilton, damals mit seinem schwarz-gelben Trikot.
Genau, genau. Ja, und die Spiele waren ja meistens spät abends oder nachts sogar. Und dann hatte Icke hatte schon so einen kleinen Art Fernseher, Watchman hieß der bei uns in Deutschland.
Ja.
Dann haben wir unter die Decke bei ihm ins Bett, wir beide.
Cool.
Haben einen von unseren Kollegen, der keinen Bock auf Fußball hat, gesagt, du musst Wache schieben, falls jemand kommt. Und dann haben wir uns die Spiele unter der Bettdecke angeguckt, Icke und ich dann.
Stark, stark. Also das war 1986, genau. Also dann kommt natürlich der große BVB aus Dortmund an und sagt, Thomas, wir haben von dir gehört. Bei Arminia, wir haben das gesehen, was du kannst. Du passt hier uns ins Konzept. Was warst du eigentlich für ein Fan in der Kindheit und sag bitte nicht die Blauen?
Nee, meine Mutter war totaler, oder ist immer noch total, die ist mittlerweile 86, totaler Bayern-Fan. Sie hat mir immer ein Trikot und eine Hose besorgt. Wir hatten fast kaum Geld, aber sie hat immer dafür gespart, dass ich ein Bayern-Trikot hatte, weißt du, so musst du dir das vorstellen. Also deswegen war es eher Bayern-lastig. Und ich bin eigentlich zu Dortmund gekommen, weil ich dann Bundeswehr-Nationalmannschaft gespielt habe. Und Reinhard Saft, ich war damals bei einem Qualifikationsspiel in Münster auf der Tribüne gegen
Stolzer. Mit dem Stolzer, der Reinhard, ja.
Und er wollte eigentlich Michael Wollitz damals holen, aber der hatte schon in Köln unterschrieben. Und dann hat er gesagt, der einzige Linksfuß, der auf dem Platz war, das war ich. Und dann hat er mich einfach gedacht, Dortmund verpflichtet. Übrigens, du weißt es noch, in dem Jahr war Borussia ja nicht der große BVB, denn es gab die Relegation gegen Fortuna Köln.
Da komme ich jetzt zu. Wenn ich mich nicht irre, stand ein gewisser Thomas Helmer sogar auf der Südtribüne und hat sich das Spiel angeguckt gegen Fortuna Köln.
Nicht ganz. Also das zweite Spiel, ja, war in Dortmund. Ich war nicht auf der Südtribüne. Ich musste zur Bundeswehr fahren, weißt du, von Bielefeld nach Essen. Und dann kommst du über Dortmund, logischerweise. Und ich musste in die Kaserne. Und ich habe gedacht, auch das ist das Spiel. Dann habe ich noch eine Stehplatzkarte bekommen. Aber nicht für die Südtribüne, sondern genau auf Höhe. Also praktisch, wenn du die Torlinie, da wo Jürgen Wegmann das entscheidende Tor schießt, wenn du die weiterziehst, bis in die Tribüne rein. Da habe ich gestanden, ganz unten. Und habe dieses Tor gesehen. Also neben der Tribüne quasi. Hm?
Ja, natürlich. Aber viel näher dran geht ja gar nicht. Ne? Also man sieht immer wieder, zum Beispiel bei Roman Weidenfellers Abschiedsspiel, ist er richtig mitten rein ins Gewühl gegangen. Und die Südtribüne hat was, ne? Oder?
Super. Mehr geht nicht. Als Spieler auch. Jedes Mal, wenn du auch mal nicht so gut drauf warst oder vielleicht vorher verletzt oder erkältet warst oder so. Wenn du zum Warmmachen rausgegangen bist und auf die Südtribüne zugelaufen bist, war alles weg.
Ja, ich erinnere mich an einen besonderen Kracher von dir. Ich kann mich an die Saison nicht erinnern genau. Ich habe das im Kopf, dass es gegen VfB Stuttgart war, aber es war richtig aus kurz außerhalb des Strafraums hast du richtig mit rechten Fuß abgezogen und das ging in die obere linke Ecke. Das war wirklich ein schönes Tor. Kannst du mich ungefähr noch dran erinnern?
Es war mein erstes Bundesliga-Tor, deswegen kann ich mich natürlich dran erinnern. Es war aber mit links und du hast recht, es war so ein 20 Meter ungefähr. Es war, ich glaube, Freitagabend, Flutlicht und Eike Immel war im Tor bei Stuttgart. Eike,
genau, ne? Ja.
Und der hat Kontaktlinsen immer getragen, weißt du? Bei Flutlicht hat er nicht so gut gesehen. Deswegen hat er den Ball auch so spät gesehen und hat so spät reagiert. Aber der war trotzdem gut geschossen. Das war mein erstes Tor. Und ich habe in dem Spiel, dann durfte ich noch einen Freistoß schießen, der abgefälscht war. Habe ich noch das zweite Tor, war auch noch meins. Also wir haben 2-2, glaube ich, gespielt und ich habe die beiden Tore gemacht.
Wir sagen Brace dazu in England, also zwei Tore, ne? Du kommst in Borussia, du kommst nach Dortmund. Ich meine, es gibt natürlich andere Vereine in Ostwestfalen, Arminia Bielefeld, Paderborn. Aber natürlich gibt es auch jede Menge BVB-Fans in Ostwestfalen. Was war für dich, wie bedeutend war das für dich, einen Vertrag bei Borussia Dortmund zu unterschreiben? Und wie kam das dann? Kamst du da an? Wie alt warst du da, als du angekommen bist? Und ich denke, mit Michael Mayer warst du wahrscheinlich, oder war das Walter Maas damals?
Nee, es war 86, habe ich gerade gesagt. Ich war 21.
Ja.
Kam nach der Relegation. Nee, und eigentlich habe ich gesprochen mit Dr. Reinhard Raubal.
Ah, Dr. Raubal.
Michael Mayer war noch nicht da, noch lange nicht, gefühlt. Und Dr. Niebaum war auch schon dabei. Das war schon dieser Übergang, weißt du, der erste dann damals. Und mit den beiden habe ich gesprochen. Dann habe ich aber so gedacht, boah, von Waldsalzuflen nach Dortmund, das sind ungefähr so, ja, 120, 130 Kilometer. Das ist mir eigentlich zu weit. Das mache ich nicht. Bleibe ich lieber in Bielefeld. Aber dann haben sie mich überzeugt, haben ein gutes Angebot gemacht, muss man sagen. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht.
Ja, du kamst damals in eine Mannschaft rein, 1986, lass mich überlegen, 85, 86, es war also 86, 87 die erste Saison, auf 85, ja. 86, als wir gegen Fortuna diese drei Spiele gemacht haben, das dritte Spiel ging dann 8-0 für uns aus, in Düsseldorf. Legendär, absolut legendär. Zu dieser Zeit habe ich noch in Dortmund gelebt, weil mein Stiefvater Erhard aus Dortmund ist. Er ist vor 2 Jahren verstorben. Aber ja, zu der Zeit hast du mit Spielern wie, wenn ich mich nicht irre, Rollo war da, Rolf Meier natürlich, Bernd Storck, Bernd Zorg, Michael Zorg. Der Bernd Klotz war da, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube,
nein, der war nicht da.
Klotz war Frank schon bei Waldhof, ne?
Frank Mill und Nobby Dickel sind gekommen, beide mit mir, weißt du? Hinten hat Frank Pagelsdorf gespielt.
Ja, aus der Arminia, Frank Pagelsdorf.
Genau. Frank Pagelsdorf. War Dirk Cooper auch noch da?
Nee, mit den Löckchen, ne?
Dann hast du Günter Kutowski, Michael Lusch hatten wir, Marcello Raducanu. Ja, das war schon, Daniel Simmes war, glaube ich, auch noch dabei, weißt du?
Vorne?
Ja. Und Rollo Meier sollte ja eigentlich die Nummer 1 sein. Da hat er sich im Vorbereitungsspiel am Finger, glaube ich, irgendwie gebrochen oder verstaucht. Und da ist Teddy de Beer ins Tor gekommen, der auch damals zu Borussia gewechselt ist.
Ja, Teddy de Beer kam auch vom MSV Duisburg.
Richtig.
Und man mag es gar nicht glauben, aber es gibt noch unheimlich viele Borussia-Fans, die diese Zeit, diese Ära bis Anfang der 90er noch ein bisschen nachweinen, weil sie einfach, es eine andere Zeit war, viel familiärer, viel offener, viel mehr Ruhrgebiet, viel mehr Wir-Gefühl als die und uns. Ne? Also mein Gefühl.
Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stammtisch meetup of the official Borussia Dortmund fan club in London? We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show.
Also es war einfach eine familiäre Atmosphäre bei Borussia Dortmund. Hattest du damals auch das Gefühl, dass Borussia Dortmund zwar nicht so gut organisiert war, aber es doch irgendwie mehr ein Familienclub war zu der Zeit?
Du, total, weil ich hatte Frank Pagelsdorf eben erwähnt. Der hat immer gerade für die Junggesellen wie meine Wenigkeit und andere, wir haben uns mal freitags morgens vor dem Abschlusstraining haben wir mal zum Frühstück getroffen, immer in einem Café, saßen zusammen mit 5, 6, 7 Spielern, haben auch oft nach den Spielen was zusammen gemacht, waren essen oder haben uns bei jemandem zu Hause getroffen oder waren auch mal feiern, je nachdem. Also das war schon sehr familiär und war auch von den Medien her noch relativ, wie sagt man, ja, angenehm.
Ja, angenehm, also nicht so intensiv beobachtet, ne?
Genau, ja.
Und ich weiß, ich habe mich vor kurzem mit Lothar Huber darüber unterhalten. Der Trainingsplatz war, glaube ich, gegenüber vom Westfalenstadion, also da so links unten. Ne? Also es gab nicht das Trainingsgelände Hohenbuschei und alles, Akademie Nein. und alles.
Es gab die Rote Erde nebenan, die kennst du, ne?
Ja.
Da war entweder trainiert oder es war so lustig, hinter der Südtribüne das Luftbad. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, natürlich Freiluftbad, ja genau. Ja.
Es gehörte eigentlich zum Schwimmbad, die Wiese. Das war kein richtiger Fußballplatz. Da haben wir oft Flanken, Torschuss oder auch mal Sprints und solche Sachen gemacht. Aber da lagen dann auch immer die FKK-Leute. Ne? Also da sind wir immer zwischendurch gelaufen.
Ja, stark, wirklich schön. So ist eigentlich Dortmund, wie ich es liebe. Also es war damals nicht so, es war nicht gerade München oder Hamburg. Es war mehr eine Ruhrgebietstadt einfach. Mit vielen Tommys, mit vielen Engländern, englische Soldaten damals in der Stadt.
Ja, es war so lustig auch, weißt du, das war so musst du dir das vorstellen. Ich habe das auch sehr, sehr gemocht, diese Bodenständigkeit, die du schon mal angesprochen hast. Aber Frank Mill war ja 1990 dabei, als wir Weltmeister geworden sind. Er war im Kader und dann haben alle Weltmeister einen Mercedes SL bekommen. Ja. Und aber er ist erstmal mit dem zum Training gekommen, hat ihn aber immer unter das Stadion gefahren, damit den keiner gesehen hat. Weil wir hatten alle kleinere Autos, so Golf oder Renault oder so.
Weißt genau. Genau.
Das war ganz lustig.
Ja. War lustig, ja. Und zu dieser Zeit waren aber auch unheimlich große Schwierigkeiten im Verein. Also ich hatte, wie gesagt, eine Dauerkarte ab 1983. Mhm. Und da war ich also als Teenager mit Erhard, mit meinem Stiefpapa auf der Südtribüne. Und wir haben euch da unterstützt und gesehen, wie ihr halt dann immer mehr oder weniger gegen den Abstieg gespielt habt, dann Mitte der 80er Jahre bis, sage ich mal, bis 87, 88. Es war immer sehr, sehr schwer. Nur es gab einen Höhepunkt und zwar, ich glaube, es war 88 oder 87, als wir im UEFA Cup gelandet sind. Und dann endlich gegen Brügge, gegen Velish Mostar und Celtic Glasgow gespielt haben. Und da ich ein halber Schotte bin, daher heiße ich auch McFadden, was hast du für Erinnerungen an Murdoch McLeod und damals in Celtic in Glasgow?
An Murdoch habe ich sehr gute Erinnerungen. Also wir haben uns auch mal, gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren mal wieder gesehen im Stadion. Das war ganz schön. Also weil Murdoch und seine ganze Familie, ab und zu schreiben sie auch nochmal, also mit Murdo war es super. Also er war typisch, wenn er auf dem Platz war, wollte er natürlich unbedingt gewinnen. Ne? Hat auch keine Ungerechtigkeiten dulden lassen, das muss man schon sagen. Aber er war eine große Persönlichkeit. Es war sehr, sehr angenehm, mit ihm zu spielen. Und ich mochte ihn und ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Es war übrigens vielleicht meine erste Saison, die du meinst, wo wir uns qualifiziert haben. Nach der Relegation dann sind wir eben Vierter geworden, haben dann die Saison danach, 87, 88, hast du völlig richtig gesagt, dann UEFA Cup gespielt. Und ich kann mich eher leider an das Ausscheiden in Brügge erinnern. Hinspiel 3-0 in Dortmund, warst du da?
Ich war beim Hinspiel und ich war mit Fans, bin ich im Bus nach Brügge gefahren. Und ich erinnere mich an eine sehr kalte, verregnete Nacht. Und einen riesigen Polizeieinsatz von der belgischen Polizei mit Polizeihunde und so weiter. Und dann eine 5-0 Klatsche, die, also das war, ich glaube, diese Rückfahrt mit den Fans, wir waren alle so depressiv drauf. Es war das Schlimmste, woran ich mich mit Borussia je erinnern kann, von den 400 oder 500 Spielen, die ich von Borussia gesehen habe.
Weißt du auch noch die Bedingungen da? Ich meine, Brügge, das war ein kleiner Platz. Erinnerst du dich? Ein kleines Stadion. Es war, ich glaube, es hat geschneit, der Platz war gefroren, es gab noch keine Rasenheizung und wir haben wirklich ganz schlecht gespielt, du hast recht. Die Belgier sind viel besser mit dem Platz zurechtgekommen und es stand 3-0 nach 90 Minuten. Und in der Verlängerung haben wir dann noch zwei bekommen, also dann war es 0-5, wie du schon richtigerweise erwähnt hast.
Und welches Trikot hat dir am besten gefallen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Adidas-Mensch und diese Adidas-Trikots von Dortmund, die waren ganz, ganz, ganz bombenstark zu dieser Zeit.
Du, die Frage kann ich relativ einfach beantworten, weil das einzige Trikot, ich habe noch zwei Trikots überhaupt, alle anderen habe ich verschenkt oder versteigern lassen oder was weiß ich, getauscht. Das ist das Pokalsieger-Trikot von 89, das ist natürlich das Beste, es ist ja gar keine Frage. Das habe ich immer noch, das andere ist das Europameisterschaftstrikot logischerweise. Und wenn du sagst, Spieler, muss ich natürlich meinen Freund Nobby Dickel ganz klar an die Eins packen. Wir haben in einem Haus zusammen gewohnt, wir waren zusammen auf dem Zimmer. Also er hat oben im Haus gewohnt, hatte so schon eine große Wohnung. Ich hatte unten Sutterer. Seine Frau Annette hat immer gekocht für mich, das war super. Und er ist Patenonkel meines Sohnes, also uns verbindet eine, nicht nur auf dem Platz haben wir zusammen gespielt, sondern eine langjährige Freundschaft, die bis heute gehalten hat. Und deswegen höre ich Nobby jetzt immer nur im Stadion, wenn er mit einer Begeisterung nach wie vor diese Aufstellung da präsentiert oder wenn ein Tor für den BVB fällt. Und das ist so wie früher, weißt du, wenn wir 3-0 gewonnen hatten und Nobby hatte kein Tor geschossen, hat er schlechte Laune gehabt. Haben wir 5-1 verloren, er hat das eine Tor für Borussia geschossen, dann war er glücklich, wie so Stürmer sind.
Ja, wie so Stürmer sind, ne? Absolut, ja. Genau. Tore müssen her, ne? Ja. Thomas Helmer, 1989, das können wir nicht einfach so pauschal, somit sind wir halt nach Berlin gefahren und haben, ich glaube, wenig Hoffnung gehabt, aber viel Glaube. Es gab ein paar richtig schöne Touches. Der Bomber Zeugfahrt, Bomber Wiegand, war bei uns auch in der Sendung der beste Gast, den ich je gehabt habe. Mit Ausnahme von Thomas Helmer natürlich. Aber der Bomber sagte, machte das damals mit den Ringelsocken von BVB. Ich weiß nicht, wo er das herbekommen hat. Das war zu der Zeit in England sehr bekannt, also Ringelsocken. Ja. Aber er erzählte auch unheimlich schöne Geschichten zu diesem Tag und ich glaube, er hat eine entscheidende Rolle gehabt in dem Ganzen, hat euch die ganze Zeit von der Seitenlinie mit Wasser gefuttert und ja, unfassbar. Also ich konnte es einfach nicht fassen. 4:1 gegen Werder Bremen, der Luschi, Michael Lusch, bester Mann, schoss damals das 4:1, ich erinnere mich noch gut, sagte er, das war's. Hat er geschrien, als er das 4:1. Unfassbar.
Was du weißt, er ist reingekommen.
Ja.
Guck dir die Szene nochmal an, was heute nicht mehr gemacht wird. Ich habe einen Befreiungsschlag mit rechts, soweit komme ich nochmal gar nicht mit rechts.
Ja, ja.
Der Ball titscht, glaube ich, zweimal auf und der nimmt ihn dann noch so halb Volley und haut ihn rein. Das war sein erster Ballkontakt.
Ja.
Keine Wechselung. Und übrigens, Bomber hat nicht nur Wasser gereicht, sondern seine liebe Frau Ulla.
Ja.
Die leider nicht mehr unter uns ist, die hat jedes Mal für uns, für jedes Spiel Kuchen gebacken.
Ja.
Weißt du, so entweder Marmorkuchen, Zitronenkuchen,
Sahnekuchen. Ja, ja, ja.
Der musste immer in der Kabine stehen. Wenn wir gewonnen haben, was wäre der gleiche?
Ja. Spiel, weißt du?
Ich weiß leider nicht mehr, welchen Kuchen es am Pokal Endspieltag gab. Sonst hätte ich das jetzt gesagt. Aber das waren so Rituale, weißt du, die wir. Und da ist wieder dieses Familiäre, was du eben schon mal angesprochen hast. Das war Borussia Dortmund und so. Weißt du, alle haben da immer zusammengehalten.
Genau, genau. Und hast du ein paar besondere Erinnerungen zu dem Spiel selber? Also ich meine...
Ja, wir waren sehr... Ich weiß nur, der Weg zum Stadion schon allein, die ganzen Berliner Straßen waren schwarz-gelb, ne, gefühlt. Auch im Stadion, wir waren relativ früh da, 1,5 Stunden, und du hast erstmal nur schwarz-gelb gesehen. Und dann wir wurden so nervös, wir waren richtig so. Und Außenseiter sowieso, weil Bremen eigentlich die bessere Mannschaft oder die bessere Saison gespielt hatte. Und dann sind sie auch noch in Führung gegangen, wie du weißt. Ich habe die ganze, mehr oder weniger die ganze Nacht mit meinem Freund Nobby auf dem Zimmer gelegen, Dickel. Und wir haben diskutiert, ob er spielen soll, weil sein Knie war eigentlich schon kaputt.
Richtig.
Wir wussten das auch und er wollte unbedingt spielen. Und ich bin natürlich froh, dass er gespielt hat, aber er hat seine Karriere aufs Spiel gesetzt. Deswegen bin ich eigentlich nur Pokalsieger geworden, ne?
Ja, genau, genau. Also er hat einen kaputten Knie und der Bomber erzählte auch, dass er ihm extra seine alten Fußballschuhe, seine alten Adidas-Schuhe ja fertig gemacht hat. Also hat er noch reparieren lassen, damit er überhaupt spielen kann. Also ja, ich muss ehrlich sagen, mir liegt unheimlich viel an diese Zeit. Nicht nur die Erinnerung an meinen Stiefvater, als ich in Dortmund gelebt habe. Ich habe selber bei TuS Wandhofen in Schwerte Fußball gespielt. Und ja, aber einfach das Familiäre, dieses Bekannte, dieses halt das Gefühl, wenn man euch beim Training zugesehen hat, ich kann mich noch erinnern, der Timo Konietzka, als der Trainer war, und die ganzen Jungs, auch der Reinhard Saftig und so, oder Horst Köppel später. Mhm. Man hatte nie das Gefühl, wir sind hier beim großen Manchester United, sondern man hatte das Gefühl, man ist beim Provinzclub, ne?
Ja, es war einfach, aber es war deswegen nicht schlecht, weißt du? Es war eigentlich gut.
Genau, das ist super. Dann kommt die größte Zeit deiner Karriere. Wir mussten uns leider von dir verabschieden, genau wie Eike Immel, als er zu VfB Stuttgart ging. Du warst dann unser teuerster Spieler, den wir verkauft haben zu der Zeit. Gingst du zum FC Bayern. Welchen Druck stand auf dich? Ich glaube, 7 oder 8 Millionen waren das damals, ne?
Ja, es war D-Mark, aber es war trotzdem der teuerste Transfer. Und das für einen Abwehrspieler, habe ich immer gesagt.
Ja.
Ja, der Druck war groß. Ich habe, weil in München die Medien auch schon größer waren als in Dortmund, 3 Tageszeitungen und wir haben die ersten Spiele gewonnen und trotzdem haben sie jeden Montag geschrieben, so diese 3 müssen weg und immer war mein Kopf dabei. Ja. Und stand immer die Ablöse darunter, weißt du? Das war dann schon schwere Zeit. Ich wollte eigentlich nach einem halben Jahr in München hinschmeißen, weil ich gedacht habe, den Druck halte ich nicht aus.
Ja.
Echt schwierig.
Ja. An welche besondere Spiele erinnerst du dich aus dieser Zeit, die dich besonders willkommen geheißen haben in München?
Ich glaube, eines der wichtigsten Spiele für mich war wirklich die Rückkehr nach Dortmund. Das war schon am 3. Spieltag. Also haben wir im Westfalenstadion gespielt.
Ja.
Und ich trottel, weißt du, aus Gewohnheit, gehe zum Warmmachen raus durch den Tunnel und laufe auf die Südtribüne zu. Ne? Und dann haben sie mich ausgebuht, dann habe ich ganz schnell mich umgedreht und bin in die andere Richtung gelaufen.
Ja.
Und ich hatte dann das große Glück, dann irgendwie erste Halbzeit das 1-0 zu köpfen.
Ja.
Und da war Ruhe. Dann hat keiner mehr der Fans gebuht und sonst was. Ich habe das zweite Tor auch noch vorbereitet. Wir haben 2-1 gewonnen. Also es war ein insofern glücklicher Tag für mich persönlich, weil es so gut lief für mich, weißt du.
Hast du gefeiert, das Tor, als du gegen BVB ein Tor gemacht hast? Oder hast du nicht mehr in Erinnerung?
Oh, ich glaube schon, ja.
Ein bisschen schon, ja. Ja. Und noch wie bist
du? Das war so, ja.
Ja, zum FC Bayern der erste große Titel natürlich. Wir werden nicht allzu sehr in die Tiefe gehen zum FC Bayern, weil das halt ein BVB-Podcast ist, aber der erste große Titel, an den du dich besonders gerne erinnerst, mit den FC Bayern?
Naja, das war ja, gut, meine erste deutsche Meisterschaft war jetzt nicht ganz so, das war natürlich der erste Titel mit den Bayern und erste deutsche Meisterschaft, aber das war in dem Jahr, wo auch das Phantomtor dann war, weißt du?
Und ah ja, natürlich. Der war wirklich nicht drin. Der war nicht drin.
Deswegen war das nicht unbedingt mein bestes Jahr dann, weißt du? Da hatte so einen Beigeschmack, weil der Nürnberg ist auch noch abgestiegen dann durch das Phantomtor oder dieses Wiederholungsspiel und das war nicht so schön. Da bin ich nicht stolz drauf.
Ja, gut, okay. Das war natürlich eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung. Wie war das für dich, UEFA-Pokal zu gewinnen mit Bayern München? Das war natürlich schon ein Riesending, ne?
Nein, das war insofern ein Riesending. Wir hatten damals eine sehr junge Mannschaft. Also da haben Dieter Frey, Didi Hamann, Christian Nerlinger gespielt, Marcel Wilczek. Also wir hatten jetzt gar nicht so von den Namen her die erfahrenste Mannschaft. Und haben unter anderem in Barcelona 2-1 gewonnen im Halbfinale. Weißt du, das war natürlich ein Traum. Hatten auch fast ganz weiße Trikots mit so roten Streifen, dünn nur. Also das war so ein bisschen Real Madrid-mäßig, weißt du, in Barcelona. Ja. Und 2-1 gewonnen. Also, und im Endspiel gegen Bordeaux, da hat Zidane noch gespielt zum Beispiel. Und Lisa Razou bei Bordeaux, die hatten auch eine super Mannschaft. Es gab noch zwei Endspiele, weißt du, Hin- und Rückspiel. Es war schon eine besondere Saison. Da hat Jürgen Klinsmann, glaube ich, auch 15 Tore gemacht. Das war Rekord zu dem Zeitpunkt, alle auswärts. Also das war schon klasse, muss man sagen. In der Meisterschaft waren wir nicht so gut, haben wir nicht gut gespielt, aber UEFA Cup haben wir gewonnen. Ja.
Was ist das Besondere an FC Bayern München, sage ich mal, im Vergleich zu anderen deutschen Vereinen?
Naja, es ist, also vielleicht war meine Zeit also deswegen auch so schwer, in Anführungsstrichen, weil du sowohl Bayern als auch Nationalmannschaft hieß es immer, du darfst nicht verlieren. Ja, ich meine, in Dortmund durfte ich zu der Zeit, als ich in Dortmund war, auch schon mal ein Spiel verlieren. Ne? Habe ich dir eben erklärt. Je nachdem, wie es verloren wurde. Ne? Wenn wir alles gegeben haben und der Gegner war besser, dann wurde das akzeptiert. Aber in München wird das nicht akzeptieren.
Ja.
Das ist wirklich so. Das ist der große Unterschied. Ich glaube auch nur, dass die Spieler so lange erfolgreich bei Bayern sind oder spielen, wenn sie das aushalten. Wenn du das nicht schaffst, damit umzugehen, dann wirst du nicht lange beim FC Bayern sein. Aber ja. Es ist verdammt schwer. Es ist echt schwer, weil, darfst du vergessen, ich war auch damals erst 25 oder so. Du bist ja noch relativ jung. Also das ist schon eine Herausforderung.
Wie nimmt das ein Thomas Helmer wahr, als Borussia Dortmund seine ganz große Zeit hat, Anfang der 90er bis Mitte der 90er Jahre, die ersten Meisterschaften und den Champions League-Sieg vor allem? Hast du den Dortmunder das gegönnt, dass sie ganz groß rausgekommen sind zu der Zeit?
Ja, klar. Ich hatte ja immer noch Verbindung auch zu Dortmund, ne? Auch zu meinen ehemaligen Kollegen, also nochmal, und war immer informiert. Und man geht ja nicht so einfach dann weg und ist für immer weg. Also war das für mich nicht. Und ich habe ihn, gerade der Champions League Sieg war natürlich gigantisch. Jetzt nicht, weil er in München war, ne? Aber
ja.
Fand ich super.
Ja. Hast du das Spiel gesehen, das Champions League Spiel live auf dem Stadion?
Nee, ja. Live nicht. Ich glaube, ich war nicht im Stadion. Nein.
Ja. Man sieht auch immer wieder, dass Spieler von einem Verein auch oft Fans sind von anderen Vereinen. Gab es bei Bayern München auch Fans von Borussia Dortmund? Also Spieler, die auch Fans vom BVB waren zu dieser Zeit?
Ja, aber zu meiner Zeit war es ja auch so, dass auch viele beim BVB oder bei Bayern mal gespielt haben, ne? Wenn genau. du dich erinnerst. Ich habe mit Michael Rummenigge zusammengespielt. So,
ja.
Ne? Dann war auf einmal Jürgen Kohler ja bei Dortmund. Er war vor Stefan Reuter, Andi Möller. Ich meine, war auch mal, Andi war ja nur Schalke oder dann Dortmund, entschuldige.
Bitte. Dortmund Frankfurt, ja, Eintracht Frankfurt.
Ja, aber weißt du, das war ja schon. Also da gab es ja auch schon mal so einen Wechsel in beide Richtungen, nicht nur immer in Bayern-Richtung, sondern auch umgekehrt. Ne?
Ja, kommen wir dann zur Nationalmannschaft, Thomas Helmer. Du bist natürlich Vize-Europameister geworden, 92, glaube in Schweden, aber dann gegen Dänemark im Finale verloren, glaube ich, ne? Wenn mich recht erinnere. Ne?
Ja, 2-0.
Genau, und dann auch 96 und ich war da in England Europameister und ich habe auch Knut Reinhardt interviewt und auch der Jörg Heinrich habe ich interviewt und die haben natürlich auch ihre Geschichten erzählt, also besonders der Jörg Heinrich, der auch ein ganz klasse Typ ist. Was hast du für Erinnerungen? Erstmal zu deinem Debüt bei der Nationalmannschaft. Ich denke, der eine oder andere Trikot aus dieser Zeit wirst du behalten haben, oder? Für Deutschland.
Nee, habe ich leider nicht. Nee. Ich habe nur das von 96 wirklich. Mein Debüt war 1990 nach der WM in Schweden gegen die Schweden eben. Ne? Und sind viele ausgefallen. Ich habe Glück gehabt. Horst Köppel kam zu mir und sagt, es kann sein, dass du nominiert wirst. Okay, dann wurde ich nominiert, dann bin ich da hingefahren und dann sagte irgendwann, einen Tag vorm Spiel sagte dann Berti Funk, du musst spielen, es ist schon wieder einer verletzt. Also ich habe viel Glück gehabt, dass ich spielen durfte und wir haben 3-1 gewonnen und dann war ich erstmal drin in der Nationalmannschaft. Das war gut. Ja. Das war mein Debüt.
Stark. Und die EM damals 92, also ein sehr guter Freund von meiner Mutter ist aus Dänemark und für ihn bedeutet das Spiel mehr, als man sich überhaupt vorstellen kann, die Danish Dynamite damals. Das war auch eine Riesentruppe, ne? Ich glaube, Flemming Poulsen, Ben Elkjær Larsen war da, auch der Morten Olsen war da, der nachher bei FC Köln eine große Karriere gemacht hat. Also diese Dänen waren schon stark damals.
Ja, Schmeichel im Tor, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja, die waren gut, die sind aber noch nachgerückt, weißt du noch, weil in Jugoslawien ja Krieg war und die jugoslawische Nationalmannschaft dann nicht da teilnehmen konnte oder sollte oder durfte, ich weiß gar nicht mehr.
Yeah.
Und dann sind die Dänen nachgerückt und ja, haben dann verdient auch gegen uns. Na, im Endspiel hatten wir eigentlich viele Chancen, wir haben sie nicht genutzt, aber es war keine gute EM von uns auch. Wir haben in der Vorrunde schon, ich glaube, 1-1 gegen GUS hieß das damals noch. Also Russland hieß noch GUS. Und dann haben wir die Schotten geschlagen, es tut mir leid für dich, 2-0, glaube ich. Und haben dann aber gegen Holland 3-1 verloren. Eigentlich bist du also bei 3 Punkten. Bist du eigentlich raus, aber irgendwie hat das dann doch noch funktioniert. Bestes Spiel war das Halbfinale gegen Schweden, da haben wir 3-2 gewonnen und das Finale war dann auch so leider. Also die ganze EM war einfach nicht richtig gut. Auch von der Atmosphäre her muss man leider sagen, in Schweden, das war ein bisschen wenig Stimmung, fand ich.
Ja. Du kamst dann natürlich 96 nach England. Ich erinnere mich gut, ich war im Stadion damals und zwar stand ich neben Campino von den Toten Hosen. Dessen Mutter aus England ist und der auch ein riesen Liverpool-Fan ist. Und es war schon ziemlich cool für mich, neben Campino auf der Terrasse zu stehen.
Das glaube ich.
Und euch zuzugucken. Aber natürlich waren sowohl ich wie auch Campino sehr bedrückt, dass die Engländer verloren haben, weil er mehr für England ist als für die deutsche Mannschaft. Aber mittlerweile habe ich selber auch für den Fanclub Deutsche Nationalmannschaft DFB schon mehrfach gespielt. Ich bin ja natürlich also Bundesliga-Berichterstatter und diese Einladung konnte ich mir nicht entgehen lassen. Aber ich freue mich auch, wenn es euch, also die Nationalmannschaft Deutschlands, auch gut geht und ihr Erfolg habt, was leider in letzter Zeit nicht unbedingt der Fall ist. Und da kommen wir auch gleich zu. Aber lass uns kurz zur EM in England 96 sprechen, aber dann auch zur WM, wo du mitgespielt hast. Welche Erinnerung hast du an England 96 mit den...
Ja, was soll ich sagen? Es waren 6 Dortmund-Spieler dabei und 7 Bayern und die haben sich einmal vertragen und dann sind wir Europameister geworden. So einfach war das dann damals. Nein, Quatsch. Es war ein besonderes Turnier, weil die Stimmung einfach in England super war. Also von allen Fans, das muss man ja sagen. Da sind die englischen Fans ja auch irgendwie Vorbilder, weißt du. Die honorieren ja auch, wenn er eine andere Nation gut spielt, weißt du, dann wird trotzdem applaudiert oder die eigene Mannschaft vielleicht verliert, damit applaudiert. Also das war schon beeindruckend. Das hat uns durch dieses ganze Turnier getragen. Wir hatten viele Verletzte und da ist aber dieses Gemeinschaftsgefühl wieder, dieses familiäre mal wieder aufgekommen, weil dann jeder für den anderen da war und jeder dem anderen helfen wollte. Egal bei welchem Verein er gespielt hat, weißt du. Und das hat uns einfach da durch dieses Turnier getragen. Es waren immer enge Spiele, ich glaube fast jedes. Aber du hast dann gemerkt, okay, wir können auch diese engen Spiele gewinnen. Und dann glaubst du auch mehr an dich, hast mehr Selbstvertrauen. Und ja, so hat es dann, ich meine, das England-Spiel, was du angesprochen hast, das Halbfinale war das beste Beispiel. Ich habe immer noch vor Augen, wie Gascoigne einen Schritt zu spät kommt, am Pfosten vorbeirutscht. Und dieses Elfmeterschießen auch, wo wir eigentlich nur 4 Schützen hatten, keinen 5. Und dann habe ich mit Berti Fuchs noch diskutiert, ob Thomas Strunz schießen soll oder nicht. Ich habe gesagt, ja, der kann schießen. Nein, sagt er dann. Ich glaube nicht, der ist gerade erst reingekommen. Und er hat dann Gott sei Dank souverän verwandelt. Also es war schon, ja, es war eben ganz, ganz eng, ganz, ganz knapp. Hätte auch anders ausgehen können, aber da war das Glück dann auch auf unserer Seite.
Ja, und ich glaube, du hast auch die Königin die Hand gegeben, glaube ich, im Endspiel, ne? Also vom Endspiel, ja. Wenn ich mich nicht irre, hast du an demselben Tag Geburtstag wie die Königin. Kann das sein?
Genau, ich wollte gerade sagen, du weißt, was wir gemeinsam hatten. Ja, wir haben am 21. April beide Geburtstag gemacht.
Ja, ist schon stark, ja. Und welchen Eindruck hat unsere Königin, jetzt mittlerweile verstorbene Königin, auf dich gemacht? Also warst du schon, ich denke, hat auch einen Eindruck gemacht im Wembley-Stadion, in dieses wunderbare große Stadion, was mittlerweile nicht mehr steht. Es steht jetzt ein noch größeren Stadion, die Frage einfach mal so dastehen lassen, ja.
Du, ich sag mal so, als sie uns unseren Platz begrüßt hat, haben wir alle gedacht, oh Mensch, wir wollen Fußball spielen. Jetzt kommt das auch noch, ne? Vorher war Kapelle da, Nationalhymne oder danach weiß ich nicht mehr. Und dann kommt jetzt noch die Königin. Ja, oh Mann, wir wollten einfach anfangen. Die Tschechen da auch. Kennst du das, wenn man so unbedingt spielen will? Und danach, bei der Siegerehrung, da war es dann anders. Weißt du, oben, wenn man die Medaille bekommt, sie uns da gratulierte. So, da hatte man auch irgendwie die Zeit und da hat man es auch bewusst wahrgenommen. So unten am Platz ging das so schnell und man wollte einfach nur loslegen.
Und dann kam man natürlich als Europameister nach Deutschland. Ich erinnere mich besonders schön 2014. Da haben wir in London für das Finale in dem BVB Fanclub, den ich organisiere seit 11 Jahren, haben wir eine Riesenparty gemacht und haben die ganze Nacht durchgefeiert. Obwohl viele von uns Engländer waren, haben wir uns einfach für euch riesig mitgefreut. Und wie wurdet ihr empfangen in Deutschland als Europameister 96?
Boah, da fragst du mich jetzt wieder was. Ich weiß das gar nicht mehr. Also so, das nimmst du nicht so richtig wahr in dem Moment. Das geht alles so schnell und du bist immer noch, überlegst nochmal, wie das Turnier abgelaufen ist, das Endspiel und Golden Goal war ja auch. Wir waren das ja gar nicht gewohnt. Ne? Im ersten Moment bin ich zurück in in die eigene Hälfte und hab da gleich gibt's Anstoß, weil die Verlängerung geht ja weiter. Ja. Das ist ja also völlig absurd irgendwie. Und so war es dann auch. Du bist dann halt gelandet in Deutschland, du dann schnell da in Frankfurt auf dem Römer, das weiß ich noch. Und dann bist du auch irgendwann, bist du kaputt einfach, ne? Dann bist du so, weißt du, willst jetzt einfach mal Ruhe haben.
Ja. Aber. Wie kommt man runter danach, nach so einem großen Turnier, Thomas? Was hast du im Sommer gemacht dann irgendwie? Was macht man da? Will man erstmal alleine sein, eine Zeit lang mit der Freundin oder der Frau, einfach irgendwo Mallorca oder einfach ganz weit weg vom Fußball oder wie ist das?
Das Problem war einfach, ich hatte zu meiner aktiven Zeit fast immer nur 2 Wochen Urlaub, wenn überhaupt. Das ist viel zu kurz. Da kommst du nicht runter. Ne? Erholt sich der Körper eigentlich auch nicht. Du hast die 2 Wochen, machst irgendwas, wie du schon sagst, versuchst doch vielleicht mal gar nichts zu machen, aber dann geht's schon wieder los. Du bist eigentlich noch gar nicht bereit, wieder anzufangen. So war es bei mir dann auch. Trapattoni sagte mir dann auch erstmal, geh, komm, mach irgendwas anderes. Ich glaube, es war Trapp da, mein Trainer. Der wusste genau, wie das ist nach so einem Turnier. Und die Zeit dazwischen war einfach viel zu kurz. Ich hätte länger eine Pause machen müssen. Und wie das dann so ist, irgendwann habe ich im Training eine Verletzung bekommen, relativ schnell, weil mein Körper war noch nicht bereit. Weißt du, der war noch kaputt, müde, ausgelaucht, lange Saison vorgespielt, dann Europameisterschaft. Deswegen, auch dieses Genießen, das kann man alles gar nicht so, leider nicht so richtig tun.
Es ist wirklich sehr intensiv, die Karriere eines Fußballspielers, könnte man schon so sagen. Ne?
Ja, vor allem, wenn du immer spielst. Und wir haben ja dann teilweise habe ich ja auch in der Woche dreimal gespielt, weißt du, dann hatten wir ja noch Champions League oder internationale Spiele, Bundesliga, Nationalmannschaft. Du hattest ja eigentlich nie eine richtige Pause.
Ne? Ja, absolut. Manche der Spieler heutzutage sagen, sie wollen nicht für die Nationalmannschaft spielen, sondern sie wollen nur für den Verein spielen oder seltener für die Nationalmannschaft. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Überhaupt nicht.
Nein.
Bin ich total. Überhaupt nicht. Das war für mich das größte Nationalmannschaft, die Hymne zu hören, hinterher meine Medaille oder meine Münze zu bekommen. Ich habe auch gegen Liechtenstein gerne gespielt. Weißt du, das war mir egal. Hauptsache Nationalmannschaft. Nein, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Verstehe ich auch überhaupt.
Gefällt mir, ja. Finde ich super. Kommen wir zu WM 1998 zum Schluss und dann kurz zu England. Ja, Thomas Helmer 1998 in Frankreich. Auch toll, ne, bei der FIFA-WM mitzuspielen, oder?
Ja, klar. WM ist natürlich nochmal was ganz Spezielles und noch was Besonderes. Ne? Natürlich. Vom Stellenwert her, aber wir waren damals 98 nicht so gut. Wir waren schon ein bisschen zu alt, glaube ich, die Mannschaft. Ich war auch schon fast am Ende meiner Karriere oder nicht mehr so weit davon entfernt. Das merkst du dann schon, ne?
Ja.
Weil du willst das zwar nicht so richtig wahrhaben, aber du merkst die anderen Nationen, wenn da junge Leute kommen, die noch ein bisschen frischer sind, dann wird es einfach schwierig. Und so war es auch.
Ja, Viertelfinale gegen Kroatien 0-3 rausgeflogen. Du warst auf der Bank, hast du gesessen. Wie fühlt sich das so an im Viertelfinale, wenn man nicht zum Einsatz kommt und man sieht, wie die Mannschaft verliert? Hat man richtig Bock, dann reinzukommen, oder?
Na, in dem Fall nicht so viel, kann ich sagen, weil ich im Spiel davor verletzt rausgegangen bin. Ich bin froh, dass sie mich einigermaßen wieder hinbekommen haben, dass ich zumindest auf der Bank sitzen konnte. Also ich weiß nicht, ob ich der Mannschaft hätte groß helfen können. Deswegen war in der Situation war es für mich nicht ganz so schlimm, nicht zu spielen. Natürlich 3-0 zu verlieren war bitter. Ja. Wir haben eine rote Karte, Christian Mörs hat eine rote Karte noch bekommen, also haben wir zu 10 gespielt, aber haben dann auch verdient dieses Spiel verloren.
Ja, ich habe diese WM ein paar Mal besucht, gerade 2006. Jetzt kommt im Sommer, es ist toll bei einer Weltmeisterschaft, also ganz, ganz, ganz was Besonderes, die ganze Atmosphäre. Ja. Deutschland-Europameisterschaft nächsten Sommer. Wie siehst du das, was er macht mit der Nationalmannschaft? Wie weit können sie kommen bei der Europameisterschaft?
Ja, wir bauen ja immer so ein bisschen auf den Heimvorteil, weißt du, was eben hier in Deutschland stattfindet. Ja, wir müssen deutlich besser uns präsentieren als bei den letzten Turnieren. Es wird nicht so einfach sein. Wir haben in einigen Mannschaftsteilen einfach Defizite. Das geht wieder von der Defensive los. Und wir haben auch wir haben vielleicht mit Füllkrug jetzt einen Neuner, der es kann. Ja. Aber wir haben keine Mannschaft im Moment so richtig. Ne? Da muss er unbedingt noch dran arbeiten. Das wird nicht einfach. Also, Ich bin sehr gespannt, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind absoluter Favorit.
Borussia Dortmund.